Ja, guten Tag und hallo, liebe Geschwister. Wann und wo auch immer ihr jetzt mithört, in dieser besonderen Situation, hoffentlich alle gesund. Es ist mein Gebet, dass Gott sein Wort auch auf diesem Weg zu unser aller Nutzen segnen möge. Wir wollen jetzt über zwei Psalmen nachdenken, zwei Psalmen von Asaf. Und zwar die Psalmen 73 und 77. Und ich lese jetzt erstmal vorneweg zwei Auszüge aus diesen Psalmen, die zeigen, was diese beiden Psalmen miteinander verbindet. Also ich lese zuerst mal aus Psalm 73, die Verse 16 und 17. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und auf ihr Ende Acht gab. Das war die eine Stelle aus Psalm 73 und dann noch aus Psalm 77, die Verse 14 und 15 am Anfang. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein großer Gott wie Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Soweit mal. Nun, was diese beiden Psalmen miteinander verbindet, ist offensichtlich das Hineingehen in das Heiligtum. Das in den Psalmen mit dem betenden Eingehen in die Gegenwart Gottes gleichgesetzt wird. Wenn der Beter sozusagen im Geist in den Himmel eingeht. Wenn wir beten, ist es ja so, egal wo und wie wir beten, dass wir dann zu Gott gehen, mehr oder weniger bewusst. Nun, bevor wir uns jetzt gleich weiter mit den wunderbaren Geheimnissen des Heiligtums beschäftigen möchten und ausführlicher auf diese beiden Psalmen eingehen möchten, zunächst ein paar einleitende Gedanken zu den Psalmen ganz im Allgemeinen. Die Psalmen sind natürlich ein alttestamentliches Buch. Das merkt man immer wieder und das muss man auch immer wieder berücksichtigen. Aber immerhin ist es das alttestamentliche Buch, was am meisten im Neuen Testament zitiert wird. Und den Bezug, diesen starken Bezug zum jüdischen Gesetz zeigt sich in dem Psalmen eben auch darin, zum Beispiel, dass es auch in fünf Bücher eingeteilt ist, analog zu den fünf Büchern Mose, der Tora. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Psalm 73 eben aufgeschlagen haben, dann beginnt ja mit diesem Psalm, wie man dann sieht, das dritte Buch der Psalmen. Und so wie es im dritten Buch Mose hauptsächlich um das Heiligtum geht, damals die Stiftshütte, so geht es auch hier im dritten Buch der Psalmen sehr viel um das Heiligtum. Nur jetzt ist halt vom Tempel die Rede oder eben auch vom Himmel selbst, von dem das Heiligtum auf der Erde ja ein Abbild ist. Das wären eben die schon eben gelesenen Bibelstellen, die das zeigen, oder wenn man weiterliest, in dem Psalmen ganz bekannt auch Psalm 84. Psalm 84, wo es heißt, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr. Es sehnt sich meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, glückselig, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Und so weiter. Ist auch ein ganz bekannter Psalm, wo vom Heiligtum die Rede ist. Ja, das Buch der Psalmen, wie es auch im Neuen Testament genannt wird, leitet seinen Namen von einem Musikinstrument ab, von dem sogenannten Psalterion. Und Daraus geht schon hervor, nicht, dass die Psalmen eigentlich Lieder sind, beziehungsweise gesungene Gebete. Das ist ja schon was Besonderes. Unsere Lieder und Gebete sind eigentlich Menschenworte als Antwort auf die Worte Gottes. Aber hier sind diese Menschenworte zugleich Gottes Wort. Also zum einen reden diese Worte Gottes nicht nur von dem gesalbten König David, mit dem die Psalmen ja hauptsächlich in Verbindung gebracht werden, sondern prophetisch auch von dem Gesalbten, also von Christus selbst. Denken wir nur an die vielen messianischen Psalmen. Es geht sogar noch weiter. In den Psalmen hören wir sogar die Stimme Christi selbst. Das heißt zum Beispiel, bekanntes Beispiel in Hebräer 2, Vers 12, wer das nachlesen möchte, da heißt es, indem er spricht, und gemeint ist, indem Christus spricht, dann wird Psalm 22 zitiert. Also in den Psalmen hören wir die Stimme Christi selbst. Das ist das eine. Zum anderen sind die Psalmen aber doch auch so menschlich. Sie handeln von Gedanken und vor allem auch von Gefühlen der Glaubenden, die diese ehrlich vor Gott bringen. Alles, was sie bewegt, selbst ihre Zweifel, ihr Unverständnis, ihren Zorn, einfach alles. Neben ihren Klagen natürlich auch ihre Hoffnung und ihr Lob. Man nennt die Psalmen manchmal das Herz der Bibel. Nicht nur, weil es in unseren Bibeln mit dieser christlichen Anordnung der Bücher des Alten Testaments genau in der Mitte steht, sondern auch, weil es in den Psalmen so viel um das Herz und um Gefühle geht. Das macht es Kopfmenschen manchmal schwierig, einen Zugang zu den Psalmen zu finden. Aber in Krisenzeiten, wenn die eigenen Gefühle verstärkt hochkommen, sieht das dann doch wieder anders aus. Und so kommen wir jetzt zu unseren beiden Psalmen. Auch in diesen beiden Psalmen, 73 und 77, geht es ja um Nöte, die Asaf ins Gebet bringen. Und wir wollen uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, indem wir uns vier Fragen stellen. Erstens, was sind das jeweils für verschiedene Nöte? Zweitens, wie ist Asaf in sie hineingeraten? Drittens, wie kommt er dann in der Gegenwart Gottes zur Ruhe? Und viertens, was entdeckt Asaf dort alles in der Gegenwart Gottes? Das sind die vier Fragen. Also zunächst Psalm 73. Zweifellos der bekanntere, aber auch einfachere von den beiden Psalmen. Und ich würde vorschlagen, dass ich erst einmal diesen Psalm lese in Ruhe, dass wir ihn auf uns wirken lassen können. Und wer möchte, darf hier auch gerne in seiner Bibel mitlesen, um das noch besser nachvollziehen zu können. Ich lese diesen Psalm allerdings jetzt nur auszugsweise vor. Zunächst mal Psalm 73 ab Vers 1. Ein Psalm von Asaf. Gewiss, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgerutscht, beinahe hätten meine Schritte gewankt. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Vers 12. Siehe, diese sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Gewiss, Vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen, da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag und jeden Morgen meine Züchtigung da war. Vers 16. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und auf ihr Ende Acht gab. Vers 21. Als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, da war ich dumm und wusste nichts, ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir, du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und auch danach in Herrlichkeit aufnehmen. Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergeht auch mein Fleisch und mein Herz? Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die dir fern sind. Du vertilgst alle, die treulos von dir abweichen. Ich aber, Gott zu nahen, ist gut für mich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Herrn, gesetzt, um alle deine Taten zu erzählen. Also soweit dieser Psalm 73. Jetzt zu unseren vier Fragen. Erstens, was ist passiert? Asaf hat plötzlich seinen Halt verloren. Wie das in Vers 2 heißt, ich aber fast wären meine Füße ausgerutscht und so weiter. Mit Gott zu leben ist ihm eine zu schwere Last geworden. Er beneidet die Gottlosen, deren äußeres Leben er in den Versen 3 bis 12 dann ausführlich beschreibt. Sie haben scheinbar keine Sorgen, sie sind hochmütig und erfolgreich, sie bedrücken andere und werden trotzdem noch bewundert, sie spotten Gott und nichts passiert. Und sie sind, wie es in Vers 12 dann heißt, immer sorglos. Er, Asaf, hingegen, hat sich immer um ein gutes Gewissen bemüht. Und er hat immer wieder Verfehlungen entdeckt bei sich und sich davon gereinigt. Er hat sich, wie es da heißt, die Hände in Unschuld gewaschen. Vers 13. Das wurde dann wohl zu einem Ritual später, das Pilatus auch meinte, nachahmen zu müssen, die Hände in Unschuld waschen. Aber bei Asaf war es natürlich erstmal eine echte Herzensangelegenheit. Nur war sein Blick dabei so sehr auf das Negative gerichtet, dass ihm seine Frömmigkeit irgendwie zur Last geworden ist und der Neid auf die Gottlosen aufkam. So, das bringt uns auch schon zu unserer zweiten Frage, nämlich zu der Frage, warum ist das passiert? Ja, und vielleicht gibt Vers 1 schon einen versteckten Hinweis auf die Ursache des Problems. Man kann natürlich Vers 1 auch als vorangestellte Zusammenfassung des ganzen Psalms auffassen, so wie Luther das verstehen möchte, wenn er übersetzt mit seinem Dennoch. Gott ist dennoch Israels Trost. Egal, wie es äußerlich aussieht, Gott ist gut. Das ist natürlich auch richtig, ja. Aber vielleicht lässt dieser Vers 1 doch auch Raum für den Gedanken, dass das zunächst mal bei Asaf ein mehr so theoretisches Wissen war. Ja, ohne echte, tiefe innere Überzeugung. Das klingt ja wie so ein Bekenntnis, das er ablegt. Gewiss, Gott ist Israel gut. Das weiß ich, das wissen wir doch alle. Und das könnte also so für den Gedanken Raum lassen, dass er so das so ein bisschen aufgesetzt nur sagt. Jedenfalls kommt Asaf dann ins Grübeln über das, was er nicht verstehen kann. Ich lese nochmal Vers 16. Da dachte ich nach, um es zu begreifen, eine mühevolle Arbeit. Eine Mühe. Ja, so funktioniert das ja auch nicht. Das ist alles da nur mühevoll. Mal ganz allgemein gesprochen, geistliche Erkenntnis erlangen wir nicht durch angestrengtes Nachdenken. Das bringt uns dann auch schon zu der dritten Frage. Was macht Asaf denn dann? Und das ist jetzt ganz wichtig und ganz schön. Vers 17. Es war ihm eine Mühe, bis er endlich hineinging in das Heiligtum Gottes. Also endlich geht er zu Gott in seine Gegenwart und findet dort Ruhe. Das ist mal ganz wichtig. Und in dieser Ruhe lernt er dann noch weitere fünf Lektionen. Und das bringt uns jetzt schon zu unserer vierten Frage. Nämlich die Frage, was findet Asaf im Heiligtum? Und er lernt da, wie gesagt, fünf Dinge. Wenn man sich den Text jetzt hier so anschaut. Erstens lernt er, die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen, vom Ende her, im Licht der Ewigkeit. So sagt er hier in Vers 17 am Ende, dass er auch das Ende der Gottlosen plötzlich mit ganz anderen Augen sah. Er sah ihr Ende im Licht der Ewigkeit. Und so lernt er die Wahrheit über die Gottlosen in den Versen 18 bis 20 wird das weiter beschrieben. Das ist das Erste. Zweitens lernt Asaf aber auch die Wahrheit über sich selbst. Ja, das lesen wir in den Versen 21 und 22. Da sagt er dann im Nachhinein, als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, da war ich dumm und wusste nichts. Ein Tier oder ein Vieh war ich bei dir. Also ihm wird klar, dass seine ganzen seelischen und vielleicht auch daraus resultierenden körperlichen Schmerzen in gewisser Weise dumm waren in diesem Fall. Weil er sich verhalten hat wie ein Tier, wie ein Vieh, das immer nur nach unten schaut. Ich stelle mir da so eine Kuh vor, die immer so den Kopf nach unten steckt, ins Gras und mit ihrer Nase da im Gras herumschnuppert und sich davon ernährt. Der Mensch aber hat ja doch die Fähigkeit, zu Gott aufzuschauen und nicht immer nur da unten rum, die Nase mit der Nase im Dreck rumwühlen. Und das war genau das Problem von Asaf. Das hat er gelernt, zweitens. Und dann drittens lernt er auch, dass Gott ihn nie losgelassen hat. Und dass Gott ihn auch bis in Ewigkeit nie loslassen wird. Egal, was Asaf alles für Umwege vielleicht gegangen ist oder so. Gott hat ihn nie losgelassen und wird ihn nie loslassen. Das lesen wir in den Versen 23 und 24. Da erkennt er nämlich, ich bin doch stets bei dir, Gott. Du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und so weiter. Aus diesen Versen spricht auch so ein gewisses kindliches Vertrauen. Er lässt sich bei der Hand nehmen und führen. Das war das Dritte. Und viertens hat er gelernt, was für einen Gott er hat. Und dass die Gemeinschaft mit Gott sein höchstes Glück ist. Und er sagt das mit diesen ganz wunderbaren Worten in Vers 25 und 26, wo er nämlich sagt, wen habe ich im Himmel? Neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergeht auch mein Fleisch, mein Herz, der Fels meines Herzens. Mein Teil ist Gott auf ewig. Lohnt es sich nicht, ihn besser kennenzulernen, diesen wunderbaren Gott? Verblasst bei ihm nicht alles Vergängliche? Das ist Asaf so aufgegangen. Das war der vierte Punkt. Und fünftens ist ihm auch aufgegangen, natürlich nochmal neu, dass das ganze Leben auf der Erde tatsächlich ja vergänglich ist. Vergeht auch mein Fleisch. Dass aber doch das Herz ewig in Gott ruhen kann. Na, vielleicht wird hier in diesen Versen auch schon eine gewisse Auferstehungshoffnung angedeutet. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Gott jetzt schon der Fels unseres Herzens ist. Wie es wörtlich heißt, der Fels meines Herzens. Und das bedeutet, dass bei ihm, bei Gott, das Herz eben nicht mehr ins Wanken kommt, wie das vorher in Vers 2 bei Asaf gewesen ist. Es ist ein Fels, auf dem wir sicher stehen und ruhen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Asaf selbst zieht in den beiden letzten Versen 27 und 28 ein Fazit. Um es mal mit meinen Worten zu sagen, von Gott zu weichen ist fatal, Gott zu nahen ist gut. Das ist ein Fazit. Und das kann er jetzt aus wirklich tiefer eigener Überzeugung bezeugen. Von Gott zu weichen ist fatal, Gott zu nahen ist gut. Gut für mich, wie er sagt. Ja, das war eigentlich schon der Psalm 73 und jetzt wollen wir zu dem Psalm 77 kommen und uns da vielleicht auch ein bisschen noch mehr drauf konzentrieren. Da beschreibt Asaf nämlich ein anderes, ein tieferes Problem. Es beschäftigt ihn eine Not oder eine schwere Leidenszeit, die aber nicht näher bezeichnet wird. Vielleicht hat diese Not damit zu tun, dass das Heiligtum, dass der Tempel entweiht worden ist, was er so vor sich sieht im Psalm 74, ja, wenn man da auch im Psalm von Asaf so eine Reihenfolge drin sieht. Aber wir wissen es nicht genau. Jedenfalls, es war irgendeine Not, eine schwere Leidenszeit. Und jedenfalls beziehen sich seine Zweifel und seine inneren Kämpfe in diesem Psalm mehr auf sich selbst und auf Gottes Volk, anders als im Psalm 73, wo er so mehr an die anderen denkt. Das ist natürlich was anderes. Und auch in Vers 1 im Psalm 77, da heißt es schon in der Überschrift, dass der Psalm für Jedutun sei. Wer ist Jedutun? Jedutun war einer der Chorleiter unter David. Und damit war er natürlich auch ein guter Bekannter von Asaf, ein Freund von Asaf, der auch dort seine Anstellung hatte. Und diesem Freund will er seine Gefühle mitteilen. Und das sind ja wirklich Dinge, über die er hier schreibt, die man nicht jedem mitteilt. Aber lesen wir erst einmal diesen ganzen Psalm auch in Ruhe nochmal durch und lassen ihn auf uns wirken, bevor wir auf die Einzelheiten eingehen. Also ich lese nochmal diesen Psalm 77, den ganzen Psalm. Dem Vorsänger für Jeduthun von Asaph ein Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott und er wird mir Gehör schenken. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war bei Nacht ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Ich erinnerte mich an Gott und ich stöhnte. Ich sann nach und mein Geist ermattete. Selah. Du hieltest meine Augenlider offen. Ich war voller Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage der Vorzeit, die Jahre der Urzeit. Ich erinnerte mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sann nach in meinem Herzen und mein Geist forschte. Wird der Herr auf ewig verwerfen und fortan keine Gunst mehr erweisen? Ist zu Ende seine Güte für immer? Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Selah. Da sprach ich, das ist mein Kranksein, dass sich die rechte Hand des Höchsten ändert. Gedenken will ich der Taten des Jah. Ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Und ich will nachdenken über all dein Tun. Und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein großer Gott wie Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kund werden lassen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem mächtigen Arm, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Selah. Dich sahen die Wasser, o Gott. Dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen Wasser. Das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten den Erdkreis. Es zitterte und bebte die Erde. Im Meer ist dein Weg und deine Pfade sind in großen Wassern. Und deine Fußspuren sind nicht bekannt. Du hast dein Volk wie eine Herde geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Soweit dieser Psalm. Und dann können wir uns jetzt wieder dieselben vier Fragen stellen wie vorhin. Nämlich erstens, was ist passiert? Und Asaph ruft ja hier geradezu verzweifelt zu Gott, wie wir das in Vers 2 lesen. Am Anfang. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Asaph geht hier also sofort ins Gebet. Das ist sicher gut. Aber damit sind natürlich nicht sofort alle Probleme gelöst. So einfach ist das ja nicht. Indem er äußerlich die Stille sucht, wird erst einmal sein Inneres laut. Eine Unruhe taucht auf, die ihn beschäftigt, und Gott scheint weit weg zu sein. Die Verse 3 und 4. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war ausgestreckt bei Nacht und so weiter. Ich erinnerte mich an Gott. Ich stöhnte. Ich sah nach. Mein Geist ermattete. Und das bereitet ihm dann buchstäblich schlaflose Nächte. Es heißt ja in Vers 5, du hieltest meine Augenlider offen. Er konnte nicht schlafen. Und je mehr sich Gott zu verbergen schien, desto mehr hat er Ausschau gehalten nach Gott. Ich sah nach in meinem Herzen, Vers 7. Mein Geist forschte bis über seine physischen Kräfte hinaus. Hatte er nachgedacht, geforscht, gesucht, gerungen. Er will Gottes Absichten und Pläne verstehen. Und viele Fragen steigen in ihm auf, die auch in den Versen 8 bis 10 ja ausführlich dann wiedergegeben werden. Wird Gott nie mehr gnädig sein? Nie mehr trösten? Wird er sich nie mehr erbarmen? Hat er für immer verworfen? Ist er verstummt? Ist er im Zorn erstarrt? Tja. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt, zu der zweiten Frage. Warum ist das passiert? Dass diese Fragen so gekommen sind und er solche schlaflosen Nächte hatte. Und die Antwort ergibt sich aus der Einsicht, die Asaf selbst berichtet. In den Versen 11 und 12. Das sagt er ja selber. Da sprach ich, das ist mein Kranksein oder darunter leide ich und so weiter. Ich will der Taten Gottes gedenken. Deiner Wunder will ich gedenken und so weiter. Also er erkennt, was ihn sozusagen krank macht, woran er droht, kaputt zu gehen, ist dieses. Er will Gott verstehen, indem er vom Negativen ausgeht, das ihn so sehr mitnimmt. Das Negative, das er so vor sich sieht, das beschäftigt ihn ja so sehr, das erfüllt ihn so sehr. Und insofern ist Asaf doch noch sehr bei sich, auch wenn er zu Gott betet. Von Gott geht doch das Gute aus. Und hinter allem Negativen, das wir nicht verstehen können, hat Gott doch gute Absichten. Das führt dann direkt zu unserer dritten Frage, was macht Asaf dann? Das haben wir ja auch jetzt gerade schon gelesen. Er entschließt sich ganz bewusst umzudenken. Also, das war mein Kranksein. Ich will jetzt an die Taten Gottes denken. Und ich will an seine Wunder denken von alters her. Und Vers 13, ich will nachdenken über sein Tun, über die Taten, die er offenbart hat, will ich sinnen. Also er will jetzt vom Positiven ausgehen. Von dem, was Gott Gutes getan hat und offenbart hat. Und so kann Asaf Gott besser verstehen lernen. Und das bringt ihn dann auch noch bewusster in die Gegenwart Gottes. Wie es da eben in diesem schönen Vers 14 heißt. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wie es wörtlich heißt. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Und das bringt uns zu unserer vierten Frage. Was findet Asaf im Heiligtum? Wir sehen hier, dass seine zweifelnden Fragen von vorhin zur anbetenden Frage werden. Wer ist ein großer Gott wie Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Und dann denkt er auch an die Erlösung. Hier in diesem Fall natürlich im Fall Israels die Erlösung aus Ägypten, wie Gott sein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt hat. Du hast dein Volk erlöst mit deinem mächtigen Arm, die Nachkommen Jakobs und Josefs, Vers 16. Und auch die folgenden Verse 17 bis 21 beziehen sich auch auf diese Erlösung aus Ägypten. Mit Anklängen auch an den Sinai, an die Gesetzgebung vielleicht. Gott hat machtvoll eingegriffen. Die Wasser des Schilfmeers hat er gespalten. Gott hat die Seinen einen Weg geführt, einen an sich verborgenen Weg. Vers 20. Im Meer ist dein Weg. Deine Pfade sind in großen Wassern. Deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Und unter der Anführung Moses und Aarons hat Gott sein Volk geleitet, wie es im letzten Vers heißt. Du hast dein Volk wie eine Herde geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Merkwürdig, dass hier Mose und Aaron so erwähnt werden. Mose und Aaron waren die beiden, denen Gott im Übrigen das Heiligtum gegeben hat. Die Stiftshütte damals in der Wüste. Und sie allein waren es auch, die ins Allerheiligste, also zu Gott selbst hineingehen konnten, Mose und Aaron, um dort in der Gegenwart Gottes die verborgenen Wege Gottes zu erkennen. Und hier schließt sich also in gewisser Weise der Kreis. Bedenken wir dann Vers 14, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wir kommen damit auch schon zum Fazit, den wir aus Psalm 77 ziehen können. Nämlich, es sind zwei Dinge. Erstens, im Meer ist dein Weg, Vers 20. Also Gottes Weg ist im Wasser. Gott hat einen Weg durch alle Schwierigkeiten hindurch, auch wenn wir diesen Weg nicht sehen können. Denn im Wasser heißt ja zunächst mal, dieser Weg ist verborgen. Deine Fußspuren sind nicht bekannt. Also wie eine Fährte, die sich im Wasser verliert. Das wissen ja schon die Kinder, wenn jetzt die Polizei zum Beispiel einen Menschen sucht, der weggelaufen ist, und dann holen sie diese Spürhunde, und diese Hunde haben eine feine Nase und schnüffeln dann, nehmen die Fährte auf dieses Menschen und können genau verfolgen, wo der hergegangen ist. Wenn aber dieser Mensch durch einen Fluss gelaufen ist oder in einem Bach gewatet ist, dann verliert sich die Fährte. Und dann findet auch der beste Spürhund nicht mehr den Weg, den der Mensch gegangen ist. Und so ist es auch hier. Die beste Spürnase sozusagen ist nicht in der Lage, Gottes Weg zu erkennen. Er ist verborgen. Nur im Glauben und im Vertrauen können wir seine Wege in Anführungszeichen verstehen, indem wir uns nämlich bewusst machen, dass Gott gut ist und wie gut er ist. Wir können ihm vertrauen. Und auch Jesaja übrigens sagt etwas ganz Ähnliches. Ich will diese Stelle noch aufschlagen. In Jesaja 55, da heißt es in Vers 8 und 9: Denn deine Gedanken, Gott, sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Also auch hier, Gottes Gedanken und Wege sind sozusagen im Himmel, im Heiligtum. Aber auf der Erde nicht sichtbar und nicht erkennbar. Und das bringt uns eben auch zu unserem zweiten Punkt, zu unserem zweiten Fazit. Also das erste war, Gottes Weg ist im Wasser. Und das zweite ist, Gottes Weg ist im Heiligtum, wie es in Vers 14 steht. Das heißt, ihm, Gott, ist der Weg bekannt. Und wenn wir bei ihm zur Ruhe kommen, dann erschließt sich auch uns dieser Weg. Natürlich nicht ganz und nicht mit Detail, aber uns wird doch klar, wir dürfen Gott vertrauen. Das ist der Punkt. Wir wissen, dass sein Weg gut ist und dass er sein Volk ans Ziel bringen wird. Das Ziel, das ist für uns dann wieder der Himmel selbst, das Heiligtum, wo wir am Ende ganz zur Ruhe gelangen werden. Also Gottes Weg ist im Wasser und Gottes Weg ist im Heiligtum. Ich fasse jetzt noch mal insgesamt alles zusammen, was wir gesehen haben. Diese beiden Psalmen 73 und 77 zeigen uns erstens, Psalm 73, dass es gut ist, Gott zu nahen. Und in seiner Gegenwart lernen wir, die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. Wir lernen auch viel über uns selbst. Und vor allem lernen wir, dass es gut ist, solch einen Gott zu haben. Wen habe ich im Himmel? Neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Zweitens, Psalm 77 zeigt uns, dass wir natürlich im Gebet auch nicht sofort alle Fragen loswerden. Aber wir dürfen sie ganz offen vor ihn bringen. Alle unsere inneren Kämpfe, Zweifel, Fragen. Und wir dürfen lernen, das Gute zu sehen. Denn Gott ist gut. Sein Weg ist zwar im Wasser, also verborgen, aber sein Weg ist auch im Heiligtum. Und deshalb stärkt es unser Vertrauen, wenn wir Gottes Gegenwart suchen und im Heiligtum sozusagen erkennen, wer ist ein großer Gott wie Gott? Ja, soweit unsere Gedanken zu diesen beiden Psalmen. Und möge Gott uns segnen, weiter auf unserem Weg dem Herrn nach. Amen.